Genau, heute geht es um den 2. Korinther, Kapitel 3, Verse 1 bis 6, also sozusagen Fortsetzung der Predigtreihe im 2. Korintherbrief. Das hat sich ein bisschen überschnitten mit der Bibelstunde. Das macht aber nichts, denn Wiederholung übt bekanntlich. Und dann können wir da jetzt nochmal wieder ein bisschen tiefer einsteigen und über den Text noch einmal nachdenken. Gucken wir uns den Text zunächst einmal an. Schlagt gerne mit auf, dann könnt ihr das, auch wenn ich dann weitergehe, noch mit im Blick behalten. Wir kommen natürlich immer wieder auf die Verse zurück. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Ihr seid unser Brief in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch unseren Dienst. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Soweit der Text, und ich habe da 4 Punkte sozusagen als Gliederung, der wir heute folgen, herausgesucht oder herausgearbeitet. Erstens Empfehlungen, zweitens Stein und Fleisch, drittens die Tüchtigkeit und viertens Buchstabe und Geist. Steigen wir also ein mit den Empfehlungen. Habe ich mir überlegt, was ist denn überhaupt eigentlich eine Empfehlung? Hier kommt das zweimal vor, und zunächst einmal sind das 2 Worte, die Paulus hier gebraucht für das, was wir dann als Empfehlungsbrief oder Empfehlungsschreiben als ein Wort im Deutschen finden, nämlich ein empfehlender Brief. Und dieses Eigenschaftswort, das kommt hier tatsächlich nur ein einziges Mal im Neuen Testament vor, dieses empfehlende. Was wir häufiger finden, ist das Tätigkeitswort empfehlen. Das gibt es 16 Mal im Neuen Testament und davon immerhin 9 Mal im 2. Korintherbrief. Es geht da also im 2. Korinther sehr viel um Empfehlungen. Und das Wort ist zusammengesetzt aus 2 Teilen im Griechischen. Das ist die Vorsilbe syn und das Hauptwort histemi. Und das eine syn ist eben zusammen oder beieinander, und histemi ist eigentlich stehen. Das heißt also, es ist etwas mehr als nur ein Ratschlag zu geben. Und wir finden das Wort zum Beispiel auch im Lukas 9, Vers 32, wo der vom Berg der Verklärung die Rede ist, wo also Mose und Elia bei Jesus stehen und wo sie ihn sozusagen empfehlen. Da wird es aber dann mit ihm stehen übersetzt. Das ist also sozusagen der Hof des Wortes, den man da noch mitdenken sollte. Das ist in der griechischen Sprache häufig so, dass die Worte nicht nur so eine ganz stark eng abgegrenzte Bedeutung haben, wie wir das aus der deutschen Sprache kennen, sondern häufig haben die so einen Hof, Nebenbedeutungen und Anklänge. Und hier geht es eben nicht nur um einen Ratschlag, gibt es auch einen Begriff für, sondern es geht um eigentlich mehr. Es geht mehr um Einheit, auch um Zusammengehörigkeit. Das wird hier im Text aber auch aus dem Zusammenhang deutlich. fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen, startet Paulus hier. Und im Deutschen, wenn man sagt, ich empfehle mich, dann heißt das so viel wie sich vom Acker machen, ne? Oder sich verdünnisieren. Das ist hier nicht gemeint, sondern das ist eher ein Rückgriff auf das Kapitel vorher. Oder brauchen wir, heißt es dann weiter in Vers 1, wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe? Stellt sich natürlich die Frage, wer sind diese gewissen Leute? Das sind wohl wahrscheinlich die falschen Apostel. Das ist der Begriff, den Paulus im 2. Korinther Kapitel 11, Vers 13 verwendet. Es sind eben Menschen, die andere Dinge lehren und mit denen er sich ja in beiden Korintherbriefen sehr intensiv und eingehend beschäftigt. Vermutlich sind die auch hier gemeint. Und die haben sich scheinbar untereinander Empfehlungsbriefe ausgestellt. Und das kritisiert Paulus jetzt hier an dieser Stelle. Oder beziehungsweise er stellt rhetorische Fragen, die man mit Nein beantworten müsste. Fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen? Nein, natürlich nicht. Oder brauchen wir, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Nein, natürlich nicht. Hat Paulus also etwas gegen Empfehlungsbriefe? Hält er vielleicht nichts davon? Ich würde sagen, doch, denn er macht auch selber rege Gebrauch davon und wir finden auch andere Beispiele von Empfehlungsbriefen oder Empfehlungen in Briefen im Neuen Testament. Der bekannteste ist wahrscheinlich der Brief an Philemon, wo dem Philemon der Onesimus empfohlen wird, der entlaufene Sklave, der dann zurückkehrt mit diesem Empfehlungsschreiben. Und das hat Paulus ja selber verfasst. Gibt aber auch eine Erwähnung zum Beispiel von Phöbe in Römer 16, Vers 1, wo Paulus die Schwester Phöbe empfiehlt. Oder Apollos bekommt einen Empfehlungsbrief in Apostelgeschichte 18, Vers 27. Und auch Paulus hatte Empfehlungsbriefe dabei, lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 2 und 22, Vers 5. Auch wenn dieser Begriff, den wir hier im Korintherbrief lesen, dort so nicht vorkommt, sind es eben Empfehlungsschreiben, die hier aber von den Pharisäern ausgestellt worden sind, damit Paulus die Christen gefangen setzen und gefangen nehmen durfte und konnte. Und dann kam der Herr ihm ja in die Quere und hat alles verändert. Und davon profitieren wir jetzt, indem wir den 2. Korintherbrief studieren können. Hier ist aber die Situation, also ne, können wir erstmal zusammenfassend sagen, Paulus hält durchaus etwas von Empfehlungsbriefen. Hier ist die Situation aber eine ganz, ganz andere. Paulus hatte ja die Gemeinde in Korinth selbst gegründet. Er hatte das Evangelium nach Korinth gebracht und trotzdem hatten die Korinther mehr auf diejenigen gehört, die sich später dann selbst den Korinthern empfohlen haben, beziehungsweise die den Korinthern vielleicht von anderen Leuten empfohlen wurden. Und Paulus kommt im Laufe des Briefes mehrfach auf dieses Thema zurück, im 2. Korinther 5 und in Kapitel 10. Dort heißt es, wir empfehlen uns nicht wieder selbst bei euch, sondern geben euch Anlass zum Ruhm unseretwegen, damit ihr ihn habt bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. Oder in Kapitel 10. Denn wir wagen nicht, uns gewissen Leuten, von denen, die sich selbst empfehlen, beizuzählen oder gleichzustellen, aber da sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen, sind sie unverständig. Und ganz ähnlich noch einmal im Vers 18, oh Entschuldigung, das muss Kapitel 10 heißen, also 2. Korinther 10, Vers 18, denn nicht wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Daraus ergibt sich ja automatisch fast schon die Frage, ob Empfehlungsbriefe eigentlich heute auch noch sinnvoll und erforderlich sind. Eigentlich ist die Situation ja heute im Wesentlichen unverändert. Für Missionare oder Besucher oder Mitarbeiter ist es durchaus auch heutzutage noch üblich, im gemeindlichen Rahmen Empfehlungsbriefe auszustellen und auch mitzubringen, damit man eben einfach voneinander weiß oder eben auch mündlich zurückzufragen. Inzwischen gibt es ja die modernen Techniken der Telekommunikation. Wir wollten vor etwa einem Jahr, haben wir Urlaub gemacht in Erfurt und wollten dann eine Gemeinde besuchen. Und ich hatte dann angefragt, ob wir dann zur Mahlfeier auch kommen könnten, weil schon Covid-19-Pandemie war. Und da habe ich gedacht, es ist besser, vorher anzurufen. Und da habe ich eine E-Mail geschrieben und meine Telefonnummer mit angegeben. Und da bekam ich dann als Antwort, dass es üblich sei, ein Empfehlungsschreiben mitzubringen. Da war ich dann doch überrascht. Und habe dann aber mich daran erinnert, dass das beispielsweise in geschlossenen Brüdergemeinden, das habe ich dann auch in Wikipedia nochmal finden können, sogar üblich ist, wenn man an der Mahlfeier teilnehmen möchte, ein Empfehlungsschreiben mitzubringen. Die geschlossenen Brüder haben dann noch so eine Verunreinigungslehre, nach der der Leib des Herrn verunreinigt wird, wenn ein Ungläubiger am Mahl teilnimmt. Vielleicht kommt das daher. Leider kam dann in der Gemeinde kurzfristig noch eine Absage, weil sich zu viele Gäste angekündigt hatten und wir dann doch nicht kommen konnten. Insofern konnte ich die Geschwister dort leider nicht kennenlernen. Vielleicht gibt sich ja nochmal eine neue Gelegenheit. Aber im Neuen Testament finden wir keine konkreten Hinweise darauf, wie man mit Empfehlungsbriefen umgehen sollte. Also offensichtlich hat es das gegeben. Und das ist ähnlich wie mit den Instrumenten. Es gibt keine klaren Stellen, die sich darauf beziehen, sondern mehr so Berichte, wie es eben stattgefunden hat. Oder jetzt hier eben diese Stellen, die Paulus gegen Empfehlungsbriefe richtet. Es ist wahrscheinlich immer eine Abwägung zwischen der Sicherheit auf der einen Seite, die so ein Empfehlungsschreiben ja bringen kann, wenn dann irgendein Fremder kommt und man ihn besser einschätzen kann, und dem Pragmatismus auf der anderen Seite, dass das natürlich auch mit Aufwand verbunden ist. So ein Schreiben muss man erstmal erstellen und das ist mit einiger Mühe verbunden und dann auch immer dabei haben. Und das geht wahrscheinlich so nach dem Maß der Angst des Einzelnen, wo man sich da einpendeln muss. Wahrscheinlich braucht man eine Entscheidung im Einzelfall, aber nützlich ist es heute wie damals. Nun ist ja die Frage, wie ist das Ganze eigentlich gemeint, wenn Paulus jetzt im nächsten Vers, im Vers 2 schreibt, ihr seid unser Brief in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Will Paulus hier vielleicht deutlich machen, dass die Korinther so etwas sind wie ein alternativer Empfehlungsbrief? Nun, wir haben den Römerbrief, der wahrscheinlich etwa zu dieser Zeit in Korinth verfasst worden ist. Und es geht Paulus scheinbar nicht darum, das geschriebene Wort gegen bekehrte Menschen, die Zeugnis ablegen können, auszuspielen oder gegeneinander aufzurechnen. Er hätte ja statt des Briefes an die Römer einfach ein paar Korinther nach Rom schicken können als Multiplikatoren oder Werbeträger oder um seine Authentizität zu offenbaren, wie das ein Kommentator schreibt. Wenn tatsächlich Phoebe den Brief an die Römer überbracht hat, das ist nicht ganz unwahrscheinlich, dann war sie ausgerechnet nicht aus Korinth, sondern aus der nahegelegenen Hafenstadt Kenchreae. Und das passt dann natürlich nicht mit dem zusammen, was wir hier lesen, wenn es dem Paulus wirklich darum gegangen wäre, eben eine Alternative zu Empfehlungsschreiben durch Menschen, die Zeugnis geben können, hier darzustellen oder irgendwie einzurichten. Und schließlich schreibt er ja auch an die Korinther einen ganz klassischen Brief. Also insofern war er auch nicht gegen das Schreiben oder gegen Briefe. Nach meinem Eindruck geht es Paulus hier vielmehr darum, die gestörte Beziehung zwischen den Korinthern und ihm und seinen Mitarbeitern, er spricht ja hier von wir, wiederherzustellen. Und natürlich wollte er auch keine Zweifel aufkommen lassen, nachdem er vorher davon geschrieben hat in Kapitel 2, dass er ein Wohlgeruch des Lebens oder des Todes ist, dass er sich selber damit in irgendein besonderes Licht setzen will. Das geht ihm nicht darum, sich selbst zu empfehlen. Er brüstet sich nicht mit den Korinthern, sondern er ringt um ihr Vertrauen. Und ich vermute daher, dass Paulus deswegen auch davon spricht, dass das ein Brief ist, der in sein Herz eingeschrieben ist. Also Anfang Vers 2 noch einmal, da heißt es, ihr seid unser Brief in unser Herz geschrieben und erkannt und gelesen von allen Menschen. Einige spätere Handschriften korrigieren das interessanterweise und machen aus, ihr seid in unser Herz geschrieben, ihr seid in euer Herz geschrieben. Das ist nur ein Buchstabe, der sich da ändert. Spätere Handschriften haben das angepasst. Nein, Paulus, denke ich, nutzt dieses Thema Empfehlungsbrief hier sozusagen als Sprungbrett, um zum einen die Frage der Autorität noch einmal zu klären. Denn er war ja derjenige, von dem die Korinther das Evangelium ursprünglich bekommen haben, von dem sie es als erstes gelernt haben. Und er spannt jetzt einen interessanten Bogen zu dem eigentlichen Inhalt, auf den er dann hinaus möchte, über richtige und falsche Lehre. Und er verwendet dazu ein Bild, das im Alten Testament bereits vorgezeichnet ist. Im Jeremia 31, Vers 33 lesen wir, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Da geht es also schon um dieses Thema, dass das Gesetz ins Herz geschrieben werden soll. Und in Hesekiel 11, in den Versen 19 und 20 heißt es, und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Das sind zwei Prophezeiungen, die ein Bild einführen vom Herzen aus Fleisch oder aus Stein auf der einen Seite und vom Herzen, auf das das Gesetz geschrieben wird. Und hier gibt es jetzt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund, die Paulus hier anfängt, miteinander zu vergleichen. Ich habe das mal als so zwei Pole dargestellt. Einmal links das Gesetz mit den beiden Gesetzestafeln und rechts das Herz. Stellen wir diese Pole einfach einmal gegenüber. In beiden Fällen ist der Urheber der dreifaltige Gott. Also Gott ist es, der das Gesetz gegeben hat. Und hier lesen wir auch im Vers 3, dass wir ein Brief Christi sind, geschrieben mit dem Geist. Ist doch offenbar geworden, heißt es in Vers 3, dass ihr ein Brief Christi seid, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Also der Urheber ist in beiden Fällen Gott. In Vers 2 sagt Paulus, ihr seid unser Brief. Und in Vers 3 ist es dann der Brief Christi. Das ist hier kein Widerspruch, sondern auch, weil wenn Gott das Gesetz gegeben hat, spricht man in der Regel nicht vom Gesetz Gottes, sondern vom Gesetz Mose. Ne, das ist so die stehende Bezeichnung. Insofern ist es hier auch der Brief des Paulus, obwohl der Urheber eigentlich Gott ist. Ich habe hier mal Diener als Überschrift gewählt. Einmal ist Mose der Diener und einmal Paulus. Ich habe jetzt hier die Luther-Übersetzung gewählt. Da heißt es dann in Vers 3, dass ihr ein Brief Christi seid durch unseren Dienst. Ich war etwas irritiert, dass viele Übersetzungen, die Elberfelder-Übersetzung, aber auch andere, dieses Wort ausgefertigt durch uns hier lesen. Und da habe ich dann schon angefangen, darüber nachzudenken, was ausfertigen wohl bedeutet. Und habe mir dann aber doch nochmal den griechischen Text angeguckt. Von ausfertigen steht da nichts. Da gibt es eben ein Wort, das sich schwer ins Deutsche übersetzen lässt, das eigentlich einfach dienen bedeutet. Aber wie will man im Deutschen sagen, dass Paulus ein Brief zu den Korinthern gedient wurde? Das ist ja falsche Grammatik. Und Luther hat das, oder die aktuelle Luther-Übersetzung, die ist ja revidiert, das ist ja nicht von Luther erstellt, aber die Luther-Übersetzung stellt das hier sehr schön dar, indem sie eben auf das Dienen hier verzichtet und ein Hauptwort davon macht und sagt dann eben durch unseren Dienst, dann fällt das mit der Ausfertigung weg. Ich finde, das ist ein bisschen schwierig, denn was ist eigentlich eine Ausfertigung eines Briefes? Dann kommt man ja in Konflikt mit dem Urheber. Und dann geht es weiter in Vers 3. Gelesen von allen Menschen. Das heißt, die Verfügbarkeit ist öffentlich. Da ist das jetzt nicht irgendwie ein persönlicher Brief, den man unter Verschluss hält oder ein persönliches Gesetz, sondern im Prinzip durfte das jeder wissen. Das war öffentlich. Es gab keine Einschränkungen, das weiterzugeben. Das bedeutet auf der anderen Seite jetzt nicht, dass alle Menschen diesen Brief oder das Gesetz zur Kenntnis genommen haben, sondern erst einmal nur der Hinweis darauf, dass es eben öffentlich ist. Von der Art her ist das eine ein Gesetz, sagt der Name ja schon, und das andere ein Brief. Also darin unterscheiden die beiden sich. Wir haben im Neuen Testament zwar auch den Begriff Gesetz Christi, der kommt im Galaterbrief vor, im Kapitel 6, Vers 2. Und wir haben auch eben gelesen, dass das Gesetz in unser Herz geschrieben werden soll, in der Jeremia-Stelle. Und insofern umfasst der Brief scheinbar noch viel mehr. Also damit sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Unterschied. Denn die Anwendung des einen, des Gesetzes, ist äußerlich, symbolisiert durch den Stein. Die Anwendung des anderen ist innerlich, symbolisiert durch das Herz. Das heißt, der Brief ist mehr als nur ein Gesetz. Er umfasst zwar auch Gebote und Ordnungen, aber eben auch das rettende Evangelium von der Sühne der Schuld durch unseren Herrn Jesus Christus und von der Rechtfertigung aus Glauben. Und so führt er zum inneren Wunsch, die Gebote Gottes zu halten. Nicht nur äußerlich, sondern innerlich, wie es in Vers 3 heißt, geschrieben mit dem Geist des lebendigen Gottes. Die Korinther selbst sind dieser Brief im Herzen des Paulus und seiner Mitarbeiter. Also insofern ist es erstaunlich, dass Paulus hier sagt, ihr seid in unser Herz geschrieben, und das unterstreicht noch einmal, dass es ihm darum geht, die zerstörte Beziehung zwischen ihm und den Korinthern wiederherzustellen, wieder neu Vertrauen aufzubauen und sie daran zurückzuerinnern, was eben eigentlich früher gewesen ist, wie er bei ihnen war und das Evangelium ihnen gebracht hat, wie sie ihn kennengelernt haben. Und fast als wollte er das noch einmal doppelt unterstreichen, fügt er dann in Vers 4 an: Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Das ist es, worauf wir vertrauen. Und dieses Vertrauen ist notwendig, damit das mit der Tüchtigkeit funktioniert. Und dazu kommt Paulus jetzt. Dieses Motiv wird uns allerdings im Laufe des Briefes auch noch öfter begegnen. Also zur Tüchtigkeit. In Versen 5 und 6 heißt es: Nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Auf der einen Seite steht das Gesetz mit der Herausforderung an den Menschen. Wer diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das ist sozusagen der Anspruch. Man muss etwas tun, das Gesetz formuliert, wie es eben sein soll. Und die Tüchtigkeit muss hier dann eben von den Menschen aufgewandt werden, um nach dem Gesetz entsprechend zu leben. Also ohne Heiligen Geist. Im Evangelium erfolgt die Ertüchtigung durch Gott. Und deshalb ist auch eine vorherige Bankrotterklärung unsererseits die unerlässliche Voraussetzung für Gottes Wirken. Und im Grunde genommen ist das hier jetzt die Antwort auf die Frage, die Paulus ein paar Verse vorher gestellt hat, im Kapitel 2, Vers 16. Dort fragt er nämlich, und wer ist dazu tüchtig? Ja, und hier kommt jetzt die Antwort, Gott. Gott ist dazu tüchtig und der, den er ertüchtigt. Sonst niemand. Im Philipperbrief fasst Paulus das noch einmal zusammen mit den Worten, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Obwohl ich meine Zuversicht auch aufs Fleisch setzen könnte, um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Denn wir sind die Beschneidung. Hier greift Paulus wieder diesen Gegensatz zum Gesetz auf, zum alten Bund, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Da ist wieder die Frage nach der Tüchtigkeit geklärt. Es geht also darum, dass der Geist etwas in das Fleisch hineinschreibt und dass wir uns nicht auf das eigene Fleisch verlassen. Obwohl ich meine Zuversicht auch aufs Fleisch setzen könnte, Paulus war ja Pharisäer und hatte etliches vorzuweisen, um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, also um Christi willen, und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, also sozusagen aus der eigenen Tüchtigkeit entspringt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, das ist die Tüchtigkeit von Gott. Und die Gemeinschaft seiner Leiden, das ist die eigene Bankrotterklärung, sich selbst eben hinzugeben in den Tod und so seinem Tode gleichgestaltet zu werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Da geht es dann um das Leben, um das, was lebendig macht. Mit anderen Worten, wenn wir das noch kürzer zusammenfassen wollen, läuft es hinaus auf den Satz, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Das ist das Ende von Vers 6. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das schreibt Paulus aber an Christen. Also nicht an Ungläubige, die oder an Juden, die an Gott glauben, aber noch im alten Bund verhaftet sind, sondern er schreibt hier an die bekehrten Korinther, die nach ihrer Bekehrung doch wieder ihr Vertrauen auf das Fleisch gesetzt haben. Und ich glaube, das ist auch für uns noch ganz aktuell, diese Herausforderung. Jedenfalls erlebe ich das in meinem Leben so, wie leicht es passiert, dass ich mich doch wieder auf mich selbst verlasse, doch wieder nicht mehr Gott frage, ihn nicht um Rat oder um Hilfe bitte, das Gebet vernachlässige, bestimmte Entscheidungen einfach selber treffe, wie sie mir gerade in den Kram passen. Beobachte dich doch mal in der kommenden Woche und achte mal darauf, wie oft du solches Vertrauen durch Christus zu Gott hast, wie Paulus das hier beschreibt, oder ob du dir doch lieber selbst vertraust und deiner Klugheit, deinem Geld oder sonst irgendetwas oder irgendwen. Das würdest du natürlich nie so sagen. Was bin ich doch für ein toller Hecht? Und so schlecht bin ich ja vielleicht doch gar nicht, aber vielleicht denken. Und solche Gedanken führen letztlich weg von unserem Herrn, von unserem Erlöser Christus, und damit verhindern sie das neue Leben und sie töten es. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn wir Gott vertrauen, dass er uns rechtfertigt und ertüchtigt, dann führt das zum Leben, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet, gleich für den Austausch, die ich gerne noch vorstellen möchte. Welche Erfahrungen hast du mit Empfehlungsschreiben? Das würde mich mal interessieren. Wo sind dir Empfehlungsschreiben im geistlichen Kontext natürlich, ich meine jetzt nicht Arbeitszeugnisse, im Gemeindeumfeld schon begegnet? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Zweitens, welche alternativen geistlichen Referenzen gibt es? Paulus hat ja hier zum einen die Empfehlungsschreiben erwähnt, zum anderen sagte er dann, naja gut, eigentlich brauche ich den Korinthern gegenüber kein Empfehlungsschreiben, euch gegenüber seid ihr meine Empfehlung, das ist quasi die Referenz. Aber es gibt ja noch durchaus andere Möglichkeiten. Welche Alternativen kennst du? Vielleicht auch aus dem Neuen Testament. Und daran schließt sich natürlich sofort die Frage an, welche hast du? Und zuletzt, welche Erfahrungen hast du im Umgang mit der eigenen und letztlich mit Gottestüchtigkeit? Darum soll es dann gleich gehen in der Predigt-Nachbesprechung.